Ich suche nicht die Edelfedern, die sagen, und jetzt hier bin ich, ich kann schon so toll schreiben. Und mein Ansatz ist eher, ich suche gute Typen, Persönlichkeiten, die interessant sind, die neugierig sind auf andere Menschen, die gerne Geschichten erzählen wollen, die lebenslanges Lernen mögen. Und denen bringen wir dann das Handwerk des Journalismus bei.
Echte Insights aus der Medienbranche. Hier sind deine Innovation Minutes, direkt aus dem Media Lab Bayern.
Hey, da sind wir wieder bei den Innovation Minutes. Ich bin's immer noch, Sabrina Harper, und du erwartest jetzt eine Live-Podcast-Folge, wie ich's in der letzten Episode angekündigt habe. Wir waren auf dem BeFuture-Festival. Es war toll. Wir haben einen Podcast aufgenommen, mitten auf dem Münsterplatz. Und dann hat uns die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun ja, manchmal ist das so. Ich werde nochmal mit Simone sprechen über das Thema Future Journalism. Hörst du dann bald hier. Und wir bleiben einfach konstruktiv und schauen nach vorn. Das habe ich nämlich wörtlich genommen und deshalb geht's heute um konstruktiven Journalismus. Der wird unter anderem unterrichtet an der Günther Holland Journalistenschule. Die Leiterin dort ist Lea Thies und die habe ich mir einfach mit zu mir nach Hause genommen für ein Gespräch über, wie wird heutzutage im Journalismus ausgebildet, was hat sich geändert und was hat es eigentlich mit diesem konstruktiven Journalismus auf sich? Hallo Lea, schön, dass du da bist.
Hallo Sabrina, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Konstruktiver Journalismus. Ich habe es eben schon erwähnt. Du machst es ja auch schon eine Weile. Ich erinnere mich, als das losging, da hieß es ja Happy News oder was. Sind aber keine Happy News. Kannst du uns mal kurz für alle, die das noch nicht kennen, erklären, was hat es mit diesem konstruktiven Journalismus auf sich?
Ich glaube, das ist eines der größten Missverständnisse der Branche, dass die Leute meinen, konstruktiver Journalismus heißt, es geht nur um Happy News, nur um gute Nachrichten und Probleme werden nicht skizziert. Das ist falsch. Konstruktiver Journalismus heißt, es werden Probleme erwähnt, aber es werden auch Lösungen genannt. Und das ist einfach der neue Ansatz. Du hast es gesagt, als wir WoLos waren oder als wir unsere journalistische Ausbildung gemacht haben, da stand im Vordergrund, sucht das Problem raus, leuchte es von allen möglichen Seiten an, such Leute, die eine Betroffenheit äußern und du hast eine runde Geschichte. Heute ist es so, dass es einfach dadurch, dass so viele negative Nachrichten im Umlauf sind, dass zum Teil das auch hochgepusht wird durch Algorithmen im Internet, dass dieser Mix einfach so ein großer Blues ist, dass manche Leute dann einfach sagen, ich pack's nicht mehr. Es ist einfach, es zieht mich runter, ich kann keine Nachrichten mehr lesen oder auch keine Nachrichten mehr sehen oder hören. Und das ist alles so schrecklich. Ich will das nicht. Und das ist ein Problem für die Branche. Und da ist konstruktiver Journalismus, also Lösungen bieten, auch mal einen positiven Aspekt herausarbeiten, Perspektivenvielfalt, nicht immer nur zwei Seiten, sondern einfach mehr Seiten zu Wort kommen lassen, auch mal eine ungewöhnliche Perspektive reinbringen. Das ist einfach eine Lösung, um die Leute wieder von der Relevanz von Journalismus zu überzeugen.
Und das ist nicht nur deine Meinung, sondern das trägst du ja auch in die journalistische Ausbildung bei euch. Als dieser Gedanke in deinen Kopf kam, ich möchte jetzt gern, dass bei uns in der Journalistinnen-Schule konstruktive Ansätze vermittelt werden. Erzähl mir bitte ein bisschen aus dieser Zeit, weil ich könnte mir vorstellen, dass das am Anfang gar nicht so einfach war.
Also bei den WoLos war es total einfach. Die sind immer offen für Neues. Ich liebe das. Ich habe mir damals gedacht, was kann ich ihnen an die Hand geben? Was für ein Instrument kann ich ihnen beibringen, dass es einfach ein Mehrwert für die Redaktionen ist? Und zwar etwas, was man ganz einfach in den Tagesalltag einbauen kann, wo man nicht erst Tausende von Euro investieren muss, wo man nicht irgendwie 3 Wochen lang extra recherchieren muss, sondern einfach etwas, was man mit 2, 3 Fragen mehr oder anders umsetzen kann. Und es war erst eine Idee. Und dann habe ich die Ellen Heinrichs vom Bonn-Institut kennengelernt. Dann haben wir so kurz uns mal ausgetauscht. Und dann habe ich gemerkt, könntet ihr mal irgendwie überlegen, ob man ein Format direkt für WoLos zum Beispiel mal irgendwie als Schulung anbieten könntet. Und ich habe mir auch gedacht, was auch ganz wichtig ist für die Jungen, ist, wenn zum Beispiel bei Interviewpartnern das Rollo unten ist. Wie kriegt man es wieder hoch? Wie kommt man wieder ins Gespräch, wenn die Menschen eigentlich gar keine Lust haben, was zu sagen? Und deswegen schulen wir jetzt konstruktiven Dialog, konstruktives Fragestellen, wie man quasi Antworten von Menschen bekommt, die eigentlich gar nicht antworten wollen, wie man zuhört. Das ist wirklich eine der großen Tugenden des Journalismus, wenn man zuhört, Meinungen einholt, verschiedene Perspektiven abdeckt. Und das haben wir dann einfach mal probiert. Und dann sind die Volus mit diesem neuen Wissen in die Redaktion gegangen und hat sofort irgendwie einen Impact gegeben. Also die ersten Geschichten kamen, die haben super Conversions erzielt. Ein Beispiel erzähle ich immer aus Mindelheim. Da hat damals der kleine Müller-Markt da in der Innenstadt zugemacht. Das ist für so eine Kleinstadt wie Mindelheim eigentlich wirtschaftlich ziemlich schwierig, weil wenn man sich neue Zahnpasta kauft, dann nimmt man vielleicht irgendwie im Nachbarladen noch ein paar Socken mit und so. Also das heißt, so ein wirtschaftlicher Magnet verlässt die Innenstadt. Als ich Volo gewesen bin, da hätte man den Fokus so gesetzt: Müller geht weg, man fragt den Bürgermeister, Massimo Dilemma, dann fragt man den Einzelhandelsverbandvorsitzenden, der sagt dann auch, oh, alles schrecklich. Dann fragt man noch einen Passanten, vielleicht auch eine Passantin, auch alles ganz schlimm, und das wäre die Geschichte gewesen. Und was hat unser Volo gemacht? Der Benedikt Dahlmann, der hatte sich gedacht, naja, es ist ja nicht die erste Stadt, der sowas passiert. Wem ist denn das auch schon mal passiert und was haben die draus gemacht? Welche Chance haben sie aus dieser Veränderung ergriffen? Und hat sich dann wirklich bis Krems an der Donau recherchiert. Und das war einfach mal eine komplett neue Perspektive. Also es war nicht auf alles ist schlimm, alles ist Drama, Problem, sondern es war auf, kann auch eine Chance sein, vielleicht wird es ja sogar besser. Und das war neu.
Ein tolles Format, das ich bei euch auch entdeckt hatte, war ein Podcast über die Bahnstrecke. Mhm. Also das ist im Raum Stuttgart, Ulm, Augsburg, München so ein Thema. Es gibt verschiedene Optionen, wie Trassen gelegt werden im Zuge eines Ausbaus. Und je nachdem sind verschiedene Akteure davon betroffen. Also ist es die Frau in ihrem Haus und sie kann kein anderes sich leisten? Ist es der Mann, der eine Autowerkstatt tatsächlich betreibt und die müsste dann weg? Oder wen trifft es? Und natürlich keiner möchte, dass diese Trasse durch deren Haus, Arbeitsstelle, eine Försterin war, glaube ich, noch dabei, dann wäre das Waldgebiet betroffen und so weiter. Und da gab es eine Aufarbeitung, wo alle mal abgeholt wurden. Und was ich da am Ende mitgenommen hatte, war, ich höre jetzt nicht nur von jeder Seite, oh, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, sondern egal, was wir machen, es wird jemanden treffen und da steckt so eine komplexe Problematik dahinter, das abzuwiegen. Da wurde noch das Thema Bürgerräte beleuchtet zum Beispiel. Und das fand ich auch sehr spannend. Das fand ich sehr konstruktiv und sehr anders erzählt. Und das war auch aus eurem Haus. Das ist mir wirklich richtig im Kopf hängen geblieben zu dieser Thematik.
Ja, das war ein Projekt eines Fellows der Deutschen Journalistenschule. Wir haben da so ein Austauschprogramm, wo immer wieder Absolventen der Deutschen Journalistenschule in München dann zu uns in die Redaktion kommen und die dann so ein Projekt machen. Und das hat mir auch unheimlich gefreut, dass das auch sehr konstruktiv angelegt war. Und wie gesagt, das ist ein schönes Beispiel. Es ist einfach für manche Menschen eine Katastrophe, wenn so eine Bahntrasse kommt in ihr Leben. Und das ist alles andere als Good News. Aber indem wir diese Perspektiven darstellen, einfach zeigen, was macht das mit den Menschen? Was für eine Auswirkung hat das auf ihr Leben? Und wirklich diesem Thema einfach Geist einhauchen. Dadurch wird es relevant und konstruktiv für die Menschen. Und sie können sich viel besser in die Lage der Einzelnen versetzen und können einfach besser verstehen, warum das für die Försterin ein anderes Problem ist als für die Hausbesitzerin. Und dieser Akkord im Erzählen, der macht es einfach dann so unglaublich spannend.
Jetzt haben wir über einen Aspekt gesprochen, den ihr anders macht. Für dich als Schulleiterin, was hat sich denn so verändert zwischen damals und heute sonst noch? Also wir haben schon so ein bisschen angerissen, als wir eine journalistische Ausbildung durchlaufen haben. Übrigens nicht gemeinsam, sondern getrennt voneinander.
Das wäre es aber gewesen.
Ja, das wäre schön gewesen. Du bist nah an den Schüler, Schülerinnen dran. Was hat sich denn so verändert?
Hat sich natürlich ganz viel in der Branche geändert. Ich denke, einer der wichtigsten Faktoren, was ich auch sehr, sehr gut finde, ist, dass die Volus von heute viel mehr partizipieren können. Also sie können viel früher Themen reinbringen, spielen. Sie können Leitartikel schreiben schon während der Ausbildung. Sie dürfen Feedback geben, auch zu Texten und Beiträgen von Redakteurinnen und Redakteuren. Also es ist wirklich auf Augenhöhe. Man ist, weil man Volo ist, jetzt nicht der Jüngste im Team und damit ohne Rechte. Im Gegenteil, ein Volo heutzutage wird in vielen gesunden Teams als Bereicherung gesehen, weil die einfach die jüngere Perspektive reinbringen, weil die näher an den neuen Zielgruppen dran sind, weil sie Digital Natives sind, die Social Media wie eine Muttersprache drauf haben. Und das hat sich total verändert. Was auch neu ist, als wir beide volontiert haben, da war es damals noch so, da hat man als Jüngster im Team eigentlich immer von den Alten gelernt und die haben einem die Erfahrung und das Wissen und wie man es macht und wie man schon immer gemacht hat, haben einem weitergegeben. Heutzutage ist es eigentlich reziprokes Lernen. Ja? Also die Volos haben auch Fähigkeiten und Talente, die sie an die anderen im Team weitergeben. Also nicht unbedingt die Älteren, also auch andere. Also dass sie sagen, gut, ich bin jetzt zum Beispiel richtig gut im Reel herstellen. Das kann ich in die Redaktion einbringen. Das macht mir keiner nach. Das sind natürlich in den Teams auch Neuerungen und das ist für manch langjährige Redakteurinnen oder Redakteur natürlich auch ja komplett neu zu sehen. Da ist jemand gerade mal 3 Wochen dabei und der kann etwas besser als ich. Und da ist, glaube ich, auch wichtig für die Teams, dass sie einfach sehen, das ist keine Bedrohung, sondern eine Bereicherung. Wenn man sich zusammentut, wenn man sagt, die Digital Skills der Jungen und die Erfahrung der Älteren, die man nicht unbedingt googeln kann. Wenn man das zusammentut, dann ist das eine journalistische Superpower.
Gleichzeitig heißt es, man hat ein Nachwuchsproblem im Journalismus. Also es ist egal, in welche Branche man schaut, weil die machen eben Content Creation und gehen dann über Social Media und machen ihr eigenes Ding. Wie ist da so deine Einschätzung? A, bestätigst du das? Würdest du sagen, die Branche hat ein Nachwuchsproblem? Und B, die Volos, die bei euch sind, was schätzen die denn besonders, dass sie sagen, nee, ich finde das total wichtig, eine renommierte Medienmarke oder ein renommiertes Medienhaus heranzutreten und dort zu lernen?
Also das Nachwuchsproblem ist da, es ist aber jetzt noch nicht so eklatant. Natürlich macht der Fachkräftemangel auch an der Medienbranche nicht Halt, aber nicht zwangsläufig negativ sein muss, weil meiner Meinung nach dadurch auch viel Innovation kommt. Die Medienhäuser sich endlich mal hinsetzen müssen und überlegen, wie können wir auch interessanter für die neue Zielgruppe sein? Was können wir tun, damit die Jungen bei uns wieder anfangen oder sich mehr bewerben? Was ja nicht nur für die Jungen gut ist, sondern auch für die etablierten Teams. Also Thema Wertschätzung, Culture, Feedback-Kultur. Das ist in jedem Medienhaus mittlerweile eines der Hauptgesprächsthemen. War zu unserer Zeit überhaupt nicht da. Ja. Also da war es wurscht. Wer nicht hart genug war, in der Branche sich durchzubeißen, der ja, war halt auch nicht, der war halt Fehler am Platz. Da hat man so viele Talente quasi unter den Teppich fallen lassen. Das ändert sich zum Glück. Wichtig ist, dass Medienhäuser sich anpassen, dass sie neue Kanäle eröffnen für die Jungen, dass sie einfach mal fragen, was braucht ihr eigentlich? Was können wir euch bieten? Das ist total wichtig. Und ich glaube, diese Teilhabe ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Also die Volos wollen im Grunde genommen heute gar nicht so viel anderes, als wir es damals wollten. Nur uns hat man halt damals nicht so zugehört, weil man musste ja nicht. Weil wenn wir den Job nicht gemacht hätten, wären noch 20.000 andere gewesen, die ihn wahrscheinlich für die Hälfte des Geldes auch noch gemacht hätten. Heutzutage ist es so, die wollen partizipieren, die wollen mitgestalten, die wollen Dinge verbessern, intern, wie auch in Sachen Storytelling. Die sind total ehrgeizig, indem sie sich selber auch dauernd verbessern wollen. Und was ich auch schön finde, dass die so Gespür für die Relevanz ihres Berufes haben. Also es geht ihnen gar nicht nur um den eigenen Spaß, sondern sie wissen auch, dass Journalismus einfach wahnsinnig wichtig für die Gesellschaft ist und dass es nicht nur um Geschichten erzählen geht, sondern dass es um Geschichten erzählen nach einem ethischen und moralischen Regelkompass geht. Dass wir einen Pressekodex haben, an den wir uns halten, dass wir ein Medienrecht haben, an das wir uns halten, dass wir Standards haben, die sauber sind. Das ist elementar und deswegen meine ich, entscheiden die sich auch für uns als Medienunternehmen und weil wir einfach auch viel Geld in die Ausbildung stecken. Also sie kriegen von uns auch wirklich tolle Seminare, Sie dürfen viel ausprobieren, also haben viel Freiheiten, werden aber auch begleitet. Also wir lassen sie jetzt nicht allein in Stürmischer See schwimmen. Und es ist uns auch wichtig, es ist mir wichtig, dass wir auch den Volus zeigen, es geht uns nicht nur um den Journalisten und den Content Creator in dir, es geht uns auch um den Menschen in dir. Weil du sollst stark sein, du sollst irgendwie gut ausgebildet sein, um in der Medienwelt Fuß zu fassen. Und wenn es mal stürmisch wird oder wenn es mal ruppig wird, dann bist du auch nicht allein. Dann sind wir Profis da und wir geben dir Skills an die Hand, dass du auch bei einem Shitstorm nicht einbrichst.
Du hast es gerade schon gesagt, es kann auch ruppig werden. Der Beruf des Journalisten, der Journalistin hat sich ja auch geändert. Also damals bei mir war es jetzt auch nicht so, dass jetzt alle gejubelt haben, dass jemand kommt, aber es war schon was Besonderes. Da kommt jetzt jemand aus dem Radio vorbei und er macht einen Bericht über uns. Und da war das schon sehr offen. Und heutzutage ist das ja auch so noch manchmal, aber es kann genau auch aufs andere Ende des Spektrums gehen, dass du eben dich in Gefahr begibst, wenn du journalistisch irgendwo unterwegs bist. Wir müssen hier mal kurz ein Disclaimer einwerfen, weil die Lea und ich, wir kommen von einer Veranstaltung und sitzen bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Und da ist auch der Hund und der muss jetzt hier manchmal niesen. Also falls das jemand hört, es tut mir leid, aber es ist auch sehr süß. Worum es mir geht, zurück zum Thema, ist, vermittelt ihr diese Aspekte in der Ausbildung auch? Hey, es kann gefährlich werden, weil zum Beispiel mir hat damals niemand gesagt, du, es könnte gefährlich werden, du könntest angegriffen werden. Wenn wir daran denken, Landtagswahlen, Coverage von Reportern, Reporterinnen zum Beispiel, die dann sagen, sie wurden rumgeschubst oder auf irgendwelchen Demos und so weiter. Ist das ein Aspekt auch bei euch, Sicherheit und Journalismus?
Also wir kümmern uns stark um mentale Gesundheit der Volos. Jeder Volo bekommt bei uns ein Resilienzseminar von einer wunderbaren Referentin, die Journalistin und Psychologin ist und die den Volos auf der einen Seite zeigt, wie sie sich vor Stress schützen können, wie sie sich vor heftigen Inhalten schützen können oder wie sie besser damit umgehen können, wenn sie bei einem Termin waren, der einfach wie Kleister im Hirn klebt und du kriegst die Details nicht mehr raus. Also jetzt gerade zum Beispiel Gerichtsprozesse mit Details von häuslicher Gewalt oder wenn du irgendwie bei einem Verkehrsunfall bist und dann ist da jemand gestorben. Das macht natürlich was mit dir irgendwie, wenn du da vor Ort bist und drüber schreiben musst. Aber natürlich geht es auch darum, wie wir sie schützen ein Stück weit oder ihnen helfen, sich einfach einen dickeren Schutzmantel überzustreifen in Sachen Shitstorms. Wir kriegen diesen Hass im Netz, den kriegen wir leider nicht mehr raus, den kriegen wir nicht mehr weg. Also ich wünschte, es wäre möglich, aber das wird nicht so sein. Durch KI ist es leider möglich, dass noch mehr Hass und Hetze verteilt wird. Deswegen bleibt uns nichts anderes übrig, als einfach den Volos Techniken beizubringen, dass wenn ihnen das mal passiert, das ist ja jetzt auch nicht in einer Tagesordnung, aber wenn ihnen das mal passiert, wie sie dann einfach besser damit umgehen können und das einfach dann nicht so tief geht. Was physische Angriffe betrifft, sind wir auf dem Land hier im Großen und Ganzen noch relativ verschont geblieben. Also es gab auch schon Vorfälle in einer Redaktion, wo Kollegen angegriffen wurden. Das war aber dann kein Volo. Es ist ein Thema, wir weisen darauf hin, wenn jetzt zum Beispiel eine Demonstration ist, wie man sich schützen kann, was es für Sicherheitschecks gibt und so weiter. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das ganz oben aufs Curriculum stelle, weil das wäre eine False Balance. Also es ist jetzt nicht so, dass man Angst haben muss, wenn man Journalist irgendwie in einer Lokalredaktion in unserem Verbreitungsgebiet ist. Ich glaube, mit konstruktivem Dialog kann man auch viele Aggressionen abschwächen und wieder ins Gespräch kommen. Deswegen ist das total wichtig, dass die das lernen. Die Awareness ist da, man muss drüber reden. Gerade im Osten Deutschlands, also ich habe so Volo-Betreuernetzwerke, mit denen ich mich auch austausche, da ist das Thema natürlich nochmal eine Spur größer. Also wo die Presse oder wo Journalisten als ja, Feind gesehen werden. Was mich sehr, sehr traurig macht, weil ich immer wieder sehe, wir haben so eine bunte Medienlandschaft in Deutschland und das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz großer Schatz und es ist so unendlich wichtig, dass es Menschen gibt, die diese Vielfalt als Bedrohung sehen und nicht als Möglichkeit, neue Perspektiven zu erfahren, das ist einfach wirklich ja, bedrückend.
Ihr habt ja auch eine begrenzte Anzahl an Plätzen bei euch in der Schule. Also früher war das der NC, der da gegriffen hat. Vielleicht noch das ein oder andere Praktika, das man hat haben sollen. So war das bei mir. Nach welchen Kriterien werden heute, zumindest aus deiner Sicht, bei euch die Menschen ausgesucht, die den Nachwuchs im Journalismus bilden?
Also Abi-Noten sind mir wurscht. Also ganz klar, Abi-Noten sind mir total egal. Es braucht auch niemand eine ellenlange Praktikumsliste, um sich bei uns zu bewerben oder zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Das ist meiner Meinung nach in der Vergangenheit auch völlig falsch gelaufen in der Medienbranche. Da war es wirklich so, wie du gesagt hast, entweder Studienabschluss, manche sogar nur mit Master und dann noch irgendwie mindestens 20 Praktika und so weiter. Ja, und die Folge dessen, wir haben absolut nicht diverse Newsrooms, sind meistens Kinder von Eltern, die sich Praktika leisten konnten und ein Studium Journalisten geworden. Und wer diese Eltern nicht hatte, hat dann in die Röhre geguckt. Und ja, das zeigt jetzt einfach, dass die Newsrooms absoluten Aufholbedarf haben in Sachen Diversität, in Sachen kulturellen Background. Und deswegen bin ich sehr froh, dass die Branche mittlerweile einsichtig ist und gesehen hat, nein, man braucht keinen Master und auch keinen Bachelor und auch keinen Doktortitel. Man braucht gar kein Studium mehr. Also die meisten Medienhäuser, die ich kenne, haben Studium nicht mehr als Voraussetzung, um zu volontieren. Alle freuen sich über Quereinsteiger. Also wer vorher eine komplett andere Ausbildung gemacht hat oder auch etwas studiert hat, was nicht geisteswissenschaftlichen Background hat, sondern zum Beispiel bei mir aus Forstwissenschaften oder Physik oder sowas, ja, die werden mit Kusshand genommen. Da hat sich zum Glück viel getan.
Noch, jetzt fühle ich mich ganz überaltert, wenn ich diese Frage stelle, aber arbeitet ihr mit Assessment Centern?
Nein, wir machen Kennenlernen. Also ich suche auch nicht die Edelfedern, die sich an uns wenden und sagen, und jetzt hier bin ich, ich kann schon so toll schreiben. Und mein Ansatz ist eher, ich suche gute Typen, Persönlichkeiten, die einfach interessant sind, die neugierig sind auf andere Menschen, die gerne Geschichten erzählen wollen, die lebenslanges Lernen mögen, die kommunikativ sind. Und denen bringen wir dann das Handwerk des Journalismus bei. Wichtig ist natürlich schon, dass jemand schon mal erste Gehversuche gemacht hat. Also ein Praktikum mal in einer Lokalredaktion, wenn man sich bei uns bewirbt, ist mir schon wichtig, weil ich dann einfach weiß, die Person weiß, was sie erwartet. Weil das Bild von Journalismus, was man im Kino oder im Fernsehen sieht und das, was die Realität ist, das ist komplett, ja, das ist gegensätzlich.
Ein anderes Thema ist Nachwuchs abwerben. Also quasi, wenn die bei euch die Journalistenschule durchlaufen haben und gut sind, dann möchtet ihr die auch gern behalten. In einer vorherigen Folge mit Jörg Schrempel ging es da, also da ging es insbesondere um Radio. Er meinte, sie bauen sehr oft Talente auf und dann werden die abgeworben von Medienhäusern, die mehr Budget haben oder Sonstiges. Und deswegen würde er sich wünschen, dass es andere Modelle gäbe, zum Beispiel eine Ablöse. So wie im Fußball, hat er in der damaligen Folge gesagt. Verlinke ich auch gern. Wie siehst du das? Es wäre jetzt natürlich komisch, wenn du sagst, ja, die kommen zu uns in die journalistische Schule und dann sollen sie gehen. Ihr wünscht euch ja sicherlich auch, dass die bleiben. Aber so, wenn du auf den Markt schaust, wenn dann jetzt die renommierten Zeitschriften anklopfen, keine Ahnung, die Süddeutsche, der Spiegel, wie sie alle heißen und sagen, hey, dieses Konstruktive und was da die Lea so treibt in Augsburg, finden wir eigentlich auch ganz gut. Wie geht's dir da mit so einer Situation, mit so einem Wettbewerbsmarkt, weil Fachkräftemangel, weil Konkurrenz, weil junge Talente braucht jeder?
Den Witz mit den Ablösesummen reiße ich auch manchmal.
Das ist schön von dir. Oder du von ihm, wer weiß das schon?
Geschwister im Geiste. Ich freue mich total für die jetzige Generation junger Journalisten, dass dieser Arbeitsmarkt einfach so abartig agil ist. Ja, es ist irre. Es ist wirklich total irre, was es da für Möglichkeiten gibt. Und das freut mich total für die. Und wenn jemand ein Angebot bekommt von einem Traummedienunternehmen, wo die Person schon immer hin wollte, dann sage ich, jo, Gratulation, take it. Werd glücklich. Oder wir müssen halt einfach zeigen, gut, gehst dahin oder wir bieten dir eine Alternative an. Das ist für Medienunternehmen mittlerweile auch eine neue Situation. Es geht heutzutage nicht nur darum, Volus zu finden, zu auszubilden und zu befähigen, sondern auch darum, sie zu halten. Und das ist wirklich die große Herausforderung. Aber dieses Nachhaltige in der Ausbildung ist mir besonders wichtig, weil wir kennen die Menschen, wir haben sie ausgebildet. Und da ist es natürlich auch nur logisch, dass wir sie als Menschen und als Journalisten behalten wollen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, nur weil jemand mal geht, heißt es ja nicht, dass er nicht mehr zurückkommen muss. Von daher in Kommunikation bleiben, Türen offen halten, zeigen, du bist jederzeit wieder willkommen. Ganz häufig, wenn ich in meinen Volo-Netzwerken das so höre, häufig ist es so, die Leute gehen danach nochmal da nach Berlin, Hamburg und wenn sie dann Familie kriegen, dann kommen sie wieder zurück in die Heimat oder so. Natürlich gibt es auch Locations, die sind dann halt schwerer zu besetzen. Also wenn man jetzt zum Beispiel Stadtmensch ist und es ist nur eine Stelle irgendwo auf dem Land frei, man will da aber jetzt gerade gar nicht hin. Früher hat man sich gedacht, gut, dann mache ich das jetzt 2 Jahre und dann schaue ich mal, wo nochmal eine Stelle frei wird. Das ist heute anders. Heutzutage sagt man, okay, passt mir nicht, aber da habe ich aber noch 3 andere Angebote an der Hand. Ja, dann ist es halt schwierig, dafür Leute für zu finden. Auf der anderen Seite haben wir dadurch uns auch wieder angepasst und haben uns überlegt, gut, wenn wir für eine Lokalredaktion in the middle of nowhere kein Volo finden, der da auf Dauer bleiben möchte, dann suchen wir doch einfach mal Menschen, die da leben, vernetzt sind, Kind in der Schule haben, kleines Häuschen gebaut haben, im Sportverein sind und bringen den Journalismus bei. Und so ist eigentlich die Idee mit dem Teilzeit-Volo entstanden, dass ich gesagt habe, gut, es gibt auf dem Land wahnsinnig viele Mütter, die eine gute Ausbildung haben, die, wenn das Kind im Kindergarten oder in der Schule ist, eine gewisse Zeit am Tag haben, um sich weiterzubilden, um eine Ausbildung zu machen. Warum befähigen wir die nicht zu professionellem Storytelling? Und das haben wir jetzt mal angefangen und das läuft gut.
Eine andere Sache, die du mit der Journalistenschule verfolgst, ist ein neues Projekt. Da geht es um Peer Groups, da geht es um Volontäre und Volontärinnen, die in Schulen gehen. Magst du darüber noch was erzählen?
Ja, das ist unser neues Baby und zwar nicht nur das alleinige der Augsburger Allgemeinen, sondern ich bin ein großer Fan von Kollaboration. Teamarbeit ist übrigens eine der Future Skills von Journalistinnen und Journalisten. Die Zeit der Einzelkämpfer ist echt vorbei. Wir haben also 4 bayerische Zeitungsverlage, also die Allgäuer Zeitung, die Augsburger Allgemeine, die Mainpost und der Verlag Nürnberger Presse. Wir haben eine Förderung gewonnen, die Future Skills Förderung und können mit diesem Geld unsere Volontärinnen und Volontäre zu Medienkompetenz- und DemokratiebotschafterInnen ausbilden und werden die in Kontakt mit Schülerinnen und Schülern bringen, um über Demokratie, über Desinformation, über Faktenchecks, die Macht von Bildern, Debattenkultur und solche Themen zu sprechen. Und klar, gibt schon ganz viele Schulprojekte in ganz Deutschland, was der neue Ansatz da einfach ist, dass es wirklich, wie du gesagt hast, Peer-to-Peer, also dass die Jungen mit den Jungen ins Gespräch kommen und sich über Demokratie austauschen, über Mediennutzung. Wir geben unsere Profi-Skills im Grunde genommen an die Jungen weiter, egal ob die Journalist oder Journalistin werden wollen. Ja, es geht einfach darum, dass die in einer Medienwelt, in der mittlerweile ja nicht nur Qualitätsjournalismus unterwegs ist, sondern wo es auch Desinformationskampagnen gibt, wo eine Menge Lügen verbreitet werden über Social Media, die Menschen manipuliert werden. Da wollen wir die Jungen befähigen, da einfach besser durchzublicken und weniger auf Lügen reinzufallen. Das Ganze nennen wir Voloband der Demokratie.
Das werden wir verfolgen, wie das klappt. Vielleicht sehen wir uns dann nochmal hier in diesem Podcast. Für diesen Moment würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du mit uns ein bisschen auf den Nachwuchs im Journalismus geschaut hast.
Danke für die Einladung.
Das war's für heute von den Innovation Minutes mit Lea Thies, mir und natürlich dem Hund Loli, den ihr vielleicht auch im Hintergrund gehört habt. Ich hoffe, die Folge hat dir Einsicht verschafft. Was bedeutet eigentlich für dich Nachwuchs im Journalismus? Wie geht's euch und dir im Medienhaus damit, wenn ihr Nachwuchs sucht? Mein Name ist Sabrina Harper und wie bei jeder Folge wünsche ich dir am Ende viel Erfolg bei allem, was du tust.
Das waren deine Innovation Minutes, direkt aus dem Media Lab Bayern. Du willst mehr? Dann besuch uns auf media-lab.de und starte dein eigenes Projekt.
Last but not least. Dieser Podcast ist möglich, weil wir tolle Unterstützer und Unterstützerinnen haben. Besonderer Dank geht an die Staatskanzlei Bayern, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien, BLM, und natürlich an meine Kollegen und Kolleginnen in der Medien Bayern.